Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian, ich hoste diesen Podcast und ich bin wie immer auf der Suche nach modernen Arbeitsweisen, vor allem wie Organisationen wandelbarer werden können, agiler werden können und sich vor allem dezentraler aufstellen können und vor allem bei diesen ganzen Disruptionen, die da draußen herrschen, bei den aktuellen Markteindrücken und Drücken, die es auch gibt, einfach auch damit zurechtkommen und vor allem auch wieder den Menschen und den Kunden in den Fokus rücken können. Und dazu habe ich wieder einen Gast heute eingeladen, der gerade neben mir sitzt. Also ihr könnt das Ganze hier gerade wieder auch live sehen, wenn ihr wollt. Wenn ihr das jetzt gerade nur per Audio hört, schaut doch mal unten in die Shownotes rein. Da wird der Videopodcast verlinkt. Da seht ihr auch, dass es gerade ein sehr heißer Sommertag ist und wir etwas rot werden hier. Also wenn ihr ein bisschen gucken wollt, wie wir hier im Studio von der Hitze etwas leiden zumindest, dann schaltet doch einmal auf YouTube rein. Aber erstmal Martin, recht herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Wir haben es ja schon ein bisschen länger geplant, wir haben uns vor etlichen Monaten mal kennengelernt und mal getroffen und jetzt hast du den weiten Weg nach Wiesbaden gefunden, dass wir hier sogar im Studio zusammen aufnehmen können. Stell dich doch erstmal unseren ZuhörerInnen da draußen etwas vor.
Ja, gerne. Das hat mich natürlich direkt mal sehr self-conscious gemacht mit dem Kommentar, dass wir rot werden. Das wusste ich vorher nicht. Noch eine Sache, an die ich jetzt denken kann bei der Videoaufnahme. Ich bin Martin May, ich bin gebürtiger Softwareentwickler. Und habe dann vor so circa 7, 8 Jahren, sag ich mal, die Schiene gefunden in die Persönlichkeitsentwicklung. Also ist ja oft motiviert durch persönliche Ereignisse. Das war bei mir auch der Fall. Können wir auch gleich ein bisschen drüber sprechen, wenn du Lust hast. Und ja, war dann damals bei Trivago in Düsseldorf, habe da angefangen. Habe da auch zwei jetzige Kollegen von mir kennengelernt, mit denen ich mich dann 4 Jahre später selbstständig gemacht habe. Und genau das mache ich eigentlich auch gerade noch. Wir haben uns selbstständig gemacht im Bereich Führungskräfteentwicklung, speziell unter dem Konzept vertikale Entwicklung. Und ja, das geht jetzt seit 3 oder 3,5 Jahren, je nachdem, wie man das rechnet. Und deswegen sitze ich heute hier, glaube ich.
Da ist die Anschlussfrage, wie kommt man vom Softwareentwickler zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und vor allem für Führungskräfte?
Ja, ich meine, grundsätzlich ist für jeden das Thema Persönlichkeitsentwicklung etwas, das ihn vielleicht im Laufe seines Lebens mal jetzt entweder bewusst oder unbewusst überrascht. Bei mir war es damals so, ich bin 2017 nach Düsseldorf gezogen, als ich die Stelle bei Trivago angenommen habe. War auch eigentlich alles super, bis es dann dazu gekommen ist, dass mein Vermieter Renovierungsarbeiten an der Decke vorgenommen hat. Und das war im Oktober, November. Und als er dann fertig war, war es bei mir in der Wohnung aber unfassbar kalt. Die Decke hatte 6 Grad, weil, wie sich herausstellt, hat er vergessen, die Isolierung wieder einzubauen. Das war dann ein riesen Debakel und am Ende bin ich auch einfach dann ausgezogen. Und zwar wieder zurück eine Zeit zu meinen Eltern. Und von da musste ich dann für ein halbes Jahr lang jeden Morgen um 6.30 Uhr für 35 Minuten nach Düsseldorf pendeln mit dem Auto. Und das war furchtbar. Und genau dieses Problem halt, dieses emotionale Problem mit dem Vermieter, das Pendeln und so weiter, hat dann dazu geführt, dass ich mich selbst so ein bisschen nicht zufrieden mit mir war. Und das hat mir dann, sage ich mal, die Tür geöffnet, mich mit meiner eigenen Entwicklung selbst zu beschäftigen, weil ich ja auch nicht damit zufrieden war, wie ich mich dabei gefühlt habe. Also mir war bewusst, es gab einige Schwierigkeiten, mit denen ich mich beschäftigt habe, aber trotzdem fand ich halt, ich war nicht ausreichend ausgestattet, damit umzugehen. Und das hat die Türen geöffnet.
Kam da auch schon die Idee auf, deine eigene Firma zu gründen?
Dieses, ich nenne es mal Selbstständigen-Gehen oder diese Entrepreneurship habe ich eigentlich schon in der Familie gehabt. Deswegen, ich wusste nicht, dass es die Firma wird. Das weiß man ja vorher, glaube ich, selten, wenn es dann richtig losgeht. Aber ich habe immer schon Sachen nebenher gemacht. Ich habe schon mal Webseiten entwickelt für andere Leute. Ich habe Consulting gemacht. Auch schon als ich sehr jung war, habe ich immer Zeitschriften verteilt. Das ist auch schon ein bisschen, man muss ja selbst organisieren, in welche Straße geht welches Magazin. Das heißt, das Gehen war eigentlich immer schon da. Und dass es dann in dem Bereich der Fall geworden ist, hat dann halt den Auslöser zur Ursache.
Was das Thema vertikale Entwicklung angeht, das werden wir gleich bestimmt immer sehr, sehr in der Tiefe auch besprechen. Ich möchte dir gerne mal eine Frage vorab stellen, bevor wir ganz tief einsteigen, ja, die ich allen Gästen hier stelle. Was bedeutet für dich eigentlich modernes Arbeiten?
Ich denke, das hat sehr viele Facetten, hängt dann auch von der Person selber ab, was das bedeutet. Und für mich, allgemein ist es für mich eigentlich der Shift, also die Bewegung, der Fokus weg von der Arbeit selber oder der Effizienz der Arbeit selber hin zu, was braucht der Mensch eigentlich? Also moderne Arbeit ist ja dann, viele assoziieren damit vielleicht sehr schnell sowas wie Homeoffice oder flexible Arbeitstage, solche Sachen. Und das ist ja dann eine Anpassung an die Bedürfnisse des Menschen oder des Mitarbeiters, weg davon, okay, wie theoretisch effizient muss die Arbeit passieren, wo muss die Arbeit passieren? Und mit der Idee dahinter halt, dass die im Endeffekt dann die Effizienz der Arbeit oder die Effektivität der Arbeit eigentlich steigt, wenn man sich nicht so verbohrt auf die Effizienz der Arbeit selber konzentriert.
Also geht es dir auch viel um Kundenorientierung und wie ich sozusagen eigentlich den Kundennutzen am besten erfüllen kann, also wie ich meine Arbeit so ausrichten kann, die Wertschöpfung zu erreichen?
Wenn ich jetzt für mich selber auch als Arbeitnehmer, sage ich mal, spreche, dann immer im Sinne von, ja, wie bin ich am effektivsten? Also als Softwareentwickler ist es zum Beispiel so, ich brauche sehr viel Fokuszeit. Also es ist angenommen, ich hätte in 2 Stunden ein Meeting, dann wüsste ich schon, es lohnt sich wahrscheinlich nicht, tief in was reinzugehen, weil das Meeting mich dann wieder aus dem Fokus rauszieht. Das heißt, für mich als Softwareentwickler ist es wichtig, dass ich zum Beispiel ununterbrochene Tage habe ohne Meetings, dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, Leute, heute bin ich mal komplett nicht erreichbar, aber ich lese dann vielleicht später nochmal rein, was es ist. Und diese Freiheit, also dieses sich an den individuellen Bedürfnissen des Menschen oder des Mitarbeiters zu orientieren, um dadurch halt tatsächlich mehr zu leisten dann.
Kam das, weil du dachtest, hey, das funktioniert, also hast du dir das sozusagen selbst beigebracht oder folgst du ganz bestimmten Mustern? Es gibt ja so Deep Work-Konzepte, Deep Focus, es gibt ja auch ganz viele Lehrbücher letztlich daraus, in welchem Rhythmus der Mensch arbeitet oder wie man arbeiten kann. Es gibt ja auch ganz viele Statistiken, wie lange man wieder braucht, um in ein Thema reinzukommen, wenn man rausgerissen wird und so weiter. Beschäftigst du dich damit dann auch aktiv oder war das etwas so, wo du gemerkt hast, okay, das ist gerade 2 Stunden, das ist auch schon eine relativ lange Zeit, wo du sagst, hey, es lohnt sich gar nicht so tief in irgendwas einzusteigen, weil der Zeitraum für dich vom Fokuspunkt her viel zu kurz ist. Je nachdem, was man wahrscheinlich macht, sehen andere das vielleicht auch anders oder sagen auch, ja, da hat er komplett recht, gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Hast du das für dich selbst erkannt oder folgst du da, sagen wir mal, Frameworks und wie machst nicht nur du das, sondern wie macht ihr das auch in der Company? Habt ihr da so drüber gesprochen?
Also zum aktuellen Zeitpunkt folge ich jetzt nicht formal irgendeinem Framework. Ich würde sagen, dass sich das organisch irgendwann so entwickelt hat, wie ich es halt gerade mache. Und da habe ich auch großes Glück, dass das halt in der Firma so funktioniert. Also dass alle das Konzept eigentlich auch mitleben. Also jetzt, egal wer jetzt sagt, heute Nachmittag brauche ich mal Fokuszeit für mich, das ist eigentlich nie ein Problem. Also da gibt es jetzt niemanden, der sagt, nee, du musst aber jetzt heute genau 8 Stunden arbeiten. Aber ich habe mich natürlich zeitweise mit den Konzepten auch beschäftigt, die es gibt. Also es gibt ja so viele Techniken oder Frameworks oder Konzepte dahinter. Aber es war immer so eine Art Oszillieren, würde ich es bezeichnen. Ich mache irgendwas, ich merke, vielleicht bin ich nicht ganz so effizient, wie ich möchte, dann habe ich einen Spike, nenne ich das, wo ich dann tief reingehe, vielleicht in Frameworks, mich ein bisschen belese in dem Bereich und dann wieder da rauskomme und dann gucke, was kann ich davon mitnehmen, was jetzt auf mich persönlich passt oder was individuell gut funktioniert. Deswegen aktuell ist es so eine Mischung wahrscheinlich aus allem. Also ich bin jetzt nicht der die Idee zuerst gehabt hat, wie ich gerade was mache, aber es ist halt so von hier ein bisschen, von da ein bisschen, klaue ich mir das zusammen. Und in der Firma, wie gesagt, ist es halt genauso. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, keine Ahnung, Freitag habe ich einen Arzttermin, dann mache ich den Vormittag frei, damit ich da halt mich konzentrieren kann. Dafür mache ich dann den Samstag dazu. Also es ist so diese Selbstständigkeit auch. Man ist ja als Selbstständiger auch selbst verantwortlich dafür, dass die Sachen passieren. Und wenn ich es jetzt nicht mache, dann also wenn ich jetzt die Software nicht entwickle, dann entwickelt sie sich auch nicht von selbst.
Ja, das erfordert ein sehr hohes Eigenmaß, eine sehr hohe Selbstverantwortung bei jedem Einzelnen. Jetzt hast du diesen Prozess ja auch schon durchlaufen. Jetzt bist du auch selber Führungskraft mittlerweile, weil du ja selber gegründet hast. Wie stark hat deine persönliche Erfahrung Einfluss auf die anderen in der Company? Also wie stark gibst du diese Punkte mit? Wie viel Freiraum lässt du? Wie viel gibst du dann auch vor? Oder also einen Rahmen vor, also nicht an Regeln, sondern einen Rahmen vor, damit dieser Prozess bei anderen Menschen auch passieren kann?
Ich denke, da kann man nochmal auch das Fachliche von trennen, weil wir, die 4 der Gründerrunde, wir haben wirklich sehr unterschiedliche Hintergründe. Also ich habe zum Beispiel jetzt den Softwareentwicklungshintergrund, dann haben wir meine beiden Mitgründer, der eine kommt mehr aus der Coaching-Seite, der andere hat zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften studiert und war PO in einem Team und genau deswegen da ergänzen wir uns alleine schon durch die Perspektiven, die wir dann reinbringen. Aber ja, das mit der Führung, was du ansprichst, ist für mich auch noch sehr viel Learning. Ich war jetzt zwar vorher mal Teamlead für eine Zeit, auch bei Trivago, aber selbstständig sein ist nochmal was ganz anderes, weil ich habe halt auch die ultimative Verantwortung im Endeffekt, auch oder Mitverantwortung für die Firma. Und deswegen ist es auch viel ausprobieren. Also auch da ist es ein Oszillieren. Also man probiert was aus, merkt dann vielleicht, es klappt oder es klappt nicht. Wenn es nicht klappt, dann fragt man sich vielleicht auch, okay, liegt es an der Freiheit oder liegt es auch an mir? Weil dieses Kontrolle abgeben ist natürlich für jeden sehr schwierig, bis man dann den Weg gefunden hat zu sagen, okay, das ist der Grund, warum es mir vielleicht schwerfällt und hier fällt es mir leichter. Deswegen ist es ein Ausprobieren und gucken, was dabei rumkommt viel.
Ja, würdest du sagen, es funktioniert bei euch dadurch schon deutlich besser in der Company, dass die Leute Verantwortung übernehmen, weil du und deine Mitgründer das auch schon so vorlebt und auch viel erlebt habt. Jetzt mal, wenn du es mit Trivago oder anderen Unternehmen vergleichst, die du jetzt auch schon mittlerweile kennengelernt hast, ist das etwas, wo du sagst, hey, die Mitarbeiter sind hier oder Mitarbeiterinnen sind hier viel selbstständiger, eigenverantwortlich, aber nehmen viel mehr Führung auch in einzelnen Aufgaben? Ja. Oder sagst du, nee, eigentlich ist es sehr gleich?
Nee, es ist ganz anders. Also auch allein durch die Größe ist es ja so, dass wir nicht sagen können, wir haben eine Person für Design, eine Person für die Buchhaltung, eine Person für das mit sehr klar abgesteckten Gebieten, sondern wir sind halt einfach ein Startup mit vier Leuten. Und ich glaube, alle im Team wachsen sehr stark daran, an den Aufgaben, nicht an ihren oder seinen Aufgaben im Speziellen, sondern an den Aufgaben, die halt anfallen oder an den Sachen, die halt passieren müssen, und wachsen auch in die Rollen dann rein. Also es ist sehr dynamisch dadurch.
Ja, jetzt ist ja dein Thema ja auch Entwicklung. Deswegen frage ich gerade so ein bisschen nach, welche Entwicklung hast du gemacht oder ihr auch in der Firma nachgemacht hat. Und zwar beschäftigt ihr euch mit dem Begriff vertikale Entwicklung. Ich glaube, den musst du erstmal erklären, was genau das bedeutet.
Muss ich definitiv. Vertikale Entwicklung ist der Prozess, mit dem wir unsere oder in dem wir unsere Denkweise und Fähigkeiten erweitern, um dann besser mit Komplexität, Ungewissheit umgehen zu können.
Okay, das erstmal so Punkt, okay. Komplexität gibt es eine Menge.
Ja.
Das heißt, das ist sehr wichtig wahrscheinlich auch. Jetzt müssen wir trotzdem mal ein bisschen tiefer eingehen. Also, was bedeutet das? Ist das mehr so ein Mindset, was ich habe? Oder sind das bestimmte Methodiken, die ich lerne? Es gibt ja auch immer diese maximale Freiraum unter maximaler Ungewissheit oder maximale Entscheidung unter maximaler Ungewissheit, und so diesen Nervenkitzel auch auszuhalten, weil ich eigentlich gar nicht weiß. Ich kann unter gewissen Bedingungen, es gibt bestimmte Märkte, bestimmte Prozesse, Aufgaben, da ist so viel Ungewissheit dahinter. Da hilft es mir auch nicht, mehr zu forschen, mehr zu fragen, also ich kann warten und kann gucken, ob das Ereignis eintritt, aber dann bin ich eigentlich auch schon zu spät, habe ich auch schon eine Entscheidung getroffen, dass ich nämlich nichts mache. Das heißt, ich lebe ja sehr häufig unter Ungewissheiten im Alltag. Ich habe immer so ein bisschen, gerade als Unternehmer, die Angst, ich weiß nicht, was morgen kommt, da kommt irgendeine Disruption etc. Was macht ihr genau? Also was ist da, was sind so ein paar Bullet Points?
Ich würde sagen, dass, du sagst das ja nach Mindset. Ich würde sagen, also man kann es als Mindset betrachten. Ich denke, es ist aber mehr. Also man kann nicht einfach sagen, heute Morgen wache ich auf und sage, jetzt bin ich gut darin, mit Komplexität umzugehen. Also es ist schon ein bisschen mehr als Mindset, aber ich verstehe auch, warum Leute sagen Mindset, weil die ganzen Wörter darum sind halt doch sehr verwirrend. Es ist mehr als Mindset, aber es ist auch nicht einfach eine Methode. Also es ist auch nicht einfach so, dass ich sagen kann, hier ist die Anleitung und wenn du das machst, dann wirst du gut darin. Das ist nämlich was, was wir dann als horizontale Entwicklung bezeichnen würden. Also der Gegenpol zur vertikalen Entwicklung, dass die horizontale Entwicklung bedeutet, wir lernen einen neuen Skill, eine neue Fähigkeit, ein neues Wissen, und das kommt alles noch weiter bei uns rein. Das Problem ist aber, egal wie gut das ist, was wir lernen, ich weiß, vielleicht kennst du das, vielleicht warst du schon mal bei einer Schulung, die verpflichtend war, hast dann da gesessen und hast dir gedacht, irgendwie gerade brauche ich das aber gar nicht. Vielleicht ist das in 3 Monaten mal relevant und dann wird das versucht, bei dir in den Kopf zu prügeln. Aber es hilft dir eigentlich gar nicht, weil du in dem Moment nicht aufnahmefähig bist für die Inhalte, die dir vermittelt werden. Und bei der vertikalen Entwicklung geht es darum, dass wir unsere Reife, unsere mentale Kapazität ausbauen, um dann bereit zu sein, mehr und komplexere Sachen aufzunehmen.
Welchen Fokuspunkt bewegt man sich dann? Geht es dann wirklich viel auch so eher um, sagen wir mal, so Mental Health-Themen auch? Also es geht dann ja gar nicht so darum, irgendwie. Also bei vertikaler Entwicklung denkt man sehr häufig eher so, okay, Rollenweiterentwicklung, ich muss irgendwie die Karriere, also in Anführungsstrichen Karriereleiter hochklettern. Ich entwickle mich sozusagen so weit, dass ich einen anderen Reifegrad erreiche, um dann die nächste Stufe der Rolle zu erreichen. Da geht es euch wahrscheinlich nicht drum.
Ich glaube, doch könnte man auch sagen. Also unsere Fokussierung auf Führungskräfte ist auch, also ist im Endeffekt keine, wie soll ich es ausdrücken? Es ist nicht so, dass es nur für Führungskräfte ist. Also im Endeffekt ist es immer noch Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Weiterentwicklung, die im Endeffekt für jeden relevant ist. Aber je nachdem, wo man sich gerade befindet, in welchem Umfeld, an welchem Schritt in der Karriere, wie alt, wie reif man ist, ist es vielleicht nicht das, was einen weiterbringt. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, bevor ich als Softwareentwickler bei Trivago oder als Senior-Softwareentwickler, wobei da die Rollen auch jetzt nicht immer benannt wurden, war es so, ich wollte immer ins Leadership. Also ich wollte ein Team leiten. Dann bin ich irgendwann Teamleiter geworden, habe gemerkt, oh, die Kommunikationsfähigkeiten, die ich habe oder so dieses Verständnis, verschiedene Perspektiven einzunehmen, waren vielleicht noch nicht so weit, dass ich wirklich, also dass ich außerhalb meiner fachlichen Kompetenzen effektiv sein kann. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo mir die vertikale Entwicklung hilft, weil wir haben es basierend auf auf einem Coach, mit dem wir zusammenarbeiten aus Großbritannien, Karen Ellis, haben wir basierend auf deren Buch die ganzen Sachen halt in drei Unterpunkte runtergebrochen. Einmal die Selbstführung, also was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Denkweisen, was sind meine Verhaltensweisen und wie wirken die sich auf meine Interaktionen, meine Leistungen aus und wie kann ich die auch dann anpassen, um vielleicht bessere Interaktionen zu haben. Dann die Multiperspektivität, also nicht nur, was ist meine Perspektive, sondern was ist deine Perspektive, was ist die Perspektive in einer anderen Position, wie kann ich die verstehen, also auch Empathie steckt da viel drin und wie kann ich die dann zusammenbringen, um eine bessere Entscheidung zu treffen. Und der dritte Punkt ist das integrative Denken. Da geht es darum, dass man komplexe Situationen nimmt und dann versucht, scheinbar gegensätzliche Sachen oder gegensätzliche Pole zu vereinen, um dann bessere Entscheidungen zu treffen. Und weil du fragtest nach den Unterpunkten. Das sind die drei, die wir...
Okay, ich versuche mal so ein bisschen streng auch nachzufragen, auch für euch da draußen so ein bisschen. Das hast du schon gesagt, so Kommunikationsskills. Wo ist denn so da die Abgrenzung, wenn ich jetzt denke, okay, ich muss besser kommunizieren können, klarer kommunizieren können, dann könnte ich auch sagen, hey, das ist ein Skill, was ich vielleicht in der Breite brauche, also eher die horizontale Entwicklung auch, wo ich sage, hey, mir fehlt jetzt für die Rolle, die ich gerade ausführe, fehlt mir folgendes Skill, ob das jetzt ein Kommunikationsskill, ein Präsentationsskill ist, etc. Und du hast das jetzt gerade aber eher so der vertikalen Entwicklung zugeordnet.
Ja.
Wo ist da so die Differenzierung? Also warum ist das zum Beispiel vertikale Entwicklung?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, dann mal ein bisschen in die Theorie reinzugehen von dem, was wir machen. Und zwar, vielleicht fangen wir an bei Jean Piaget. Den kennen vielleicht auch einige. Das ist ein Schweizer Psychologe, der sich mit der kognitiven Entwicklung von Kindern beschäftigt hat. Und zwar in dem Fall, welche Stadien Kinder durchmachen bei der Entwicklung. Und das Schöne daran ist, oder warum ich jetzt dabei anfange, ist, da ist es sehr einfach zu sehen, wo sind die Grenzen der Stadien und welches Kind hat schon, sage ich mal, das nächste Stadium erreicht und welches noch nicht, wohingegen es bei der vertikalen Entwicklung ist ein ziemliches Kontinuum. Also es ist nicht immer sehr leicht, auch weil es immer komplexer wird, hinten raus zu sagen, wo ist jetzt jemand. Aber zum Beispiel bei einem Kind, wenn das ganz jung ist, dann hat das noch nicht die Fähigkeit oder hat das Konzept Objektpermanenz, kennt es noch nicht.
Was ist Objektpermanenz?
Die Wasserflasche hier, die kann ich sehen, die kannst du sehen. Und wenn ich jetzt aber wenn du jetzt das Kind bist und ich verstecke die Wasserflasche und du siehst die Wasserflasche nicht mehr und das Konzept Objektpermanenz ist bei dir noch nicht vorhanden, dann denkst du, die existiert nicht. Dann wirst du auch nicht nach der Wasserflasche suchen oder so, sondern für dich ist die einfach nicht existent. Und das nächste Konzept, was dann auch eher auf deine Frage eingeht, ist dann Egozentrismus. Das ist dann so die nächste Stufe oder das nächste Konzept, mit dem Kinder oder die nächste Stufe, durch die sich Kinder bewegen. Egozentrismus heißt, die Wasserflasche steht hier zum Beispiel. Und ich sage, was sehe ich aus meiner Perspektive? Ich sehe die Wasserflasche, die Pflanze, ich sehe dich. Und wenn du jetzt das Kind wärst, was dieses Konzept von Egozentrismus noch nicht überwunden hat, und ich frage dich, was ich sehe, und die Flasche ist für dich nicht sichtbar, dann wirst du mir sagen, die Pflanze und mich, aber die Wasserflasche ist nicht da. Weil für dich nur das existiert, was unmittelbar sichtbar ist für dich. Und das ist auch dann der Punkt, um auf eine Frage einzugehen, dass nämlich die Fähigkeit, die Perspektive von anderen Menschen mit einzubeziehen, was ja eine wichtige Fähigkeit in der Kommunikation mit anderen ist, dieser Teil davon, der zählt zur vertikalen Entwicklung, weil es einfach eine Weiterentwicklung des Selbst ist oder der kognitiven Fähigkeiten oder der Fähigkeiten halt, der komplexen kognitiven Fähigkeiten.
Ich verstehe also eher auch so dieser ganze, etwas theoretische Ansatz auch dahinter, wie Dinge funktionieren, um dann auch in die Tiefe gehen zu können. Während jetzt die horizontale Entwicklung dann eher so etwas wäre wie so ein Sprechtraining. Wie kann ich zwischen lautstark reden? Das wäre dann eher so ein Skill, was eher in die Horizontale wahrscheinlich geht. Während es bei der eher so theoretischen Thematik, also wie komme ich an, wie kann ich empathisch auftreten?
Also eher so noch nicht mal, wie kann ich empathisch auftreten tatsächlich, sondern tatsächlich, wie kann ich meine Fähigkeit für Empathie verbessern? Also schon noch ein Unterschied, weil ich kann natürlich auch Empathie vortäuschen. Also ich könnte mich der horizontalen Entwicklung bedienen und bestimmte Sachen lernen und dann Empathie vortäuschen. Zum Beispiel, ich könnte alle 10 Sekunden könnte ich sagen, um quasi dann wieder zu spiegeln, dass ich mit dem Thema oder dass ich Empathie für das Thema habe. Aber das wäre dann halt ein horizontaler Skill und nicht tatsächliche Empathie für das Thema.
Okay, verstehe. Das heißt, der Grad, manchmal ist der Grad wahrscheinlich relativ schmal, ob es ein bisschen das eine oder das andere ist.
Ja.
Aber okay, aber die Differenzierung ist klar. Jetzt hast du drei Punkte auch genannt. Lass uns die doch nochmal ein bisschen durchgehen und schauen, was passiert in diesen einzelnen Elementen. Du hast das Thema Selbstführung genannt.
Ja.
Und gerade bei Führungskräften ist das, glaube ich, besonders wichtig, das Thema Selbstführung. Weil wenn ich mich selber nicht führen kann, gibt es aber diesen Spruch, wenn ich mich selbst nicht führen kann, kann ich auch andere nicht führen.
Ja.
Was macht dieser Strang so ein bisschen aus? Also was macht ihr da? Worauf geht ihr besonders ein? Und vielleicht auch, was sind so die größten Herausforderungen gerade am Markt? Also was mit welchen Problemen kommen die Leute auf euch zu?
Ich würde sagen, es ist nicht mal aktueller Markt, sondern eigentlich schon immer. Also es gibt bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensmuster, die Führungskräfte vielleicht mit sich bringen, die es ihnen schwieriger machen, halt effektiv zu führen. Und das eine ist ganz klar das Abgeben von Kontrolle zum Beispiel. Also warum dieses Micromanagement ist ja auch so ein Wort, was sehr bekannt ist. Also warum muss jetzt der Mitarbeiter die Aufgabe oder das Ergebnis genauso erreichen, wie ich das möchte oder wie ich ihm das sage oder wie ich das machen würde? Und was dahinter steckt, ist eigentlich ein mangelndes Vertrauen, natürlich in andere, aber da steckt ja auch wieder was dahinter. Und das kann auch sehr unterschiedlich sein bei den einzelnen Menschen, warum das der Fall ist. Und wir helfen den Führungskräften rauszufinden, was eigentlich dahinter steckt. Weil hinter jedem dieser Verhaltensmuster steckt doch immer ein Nutzen für die Person. Also die sind nicht einfach nur da und man kann jetzt sagen, okay, ich höre jetzt damit auf. Weil wenn ich damit aufhören würde, dann würde ich den Nutzen, den ich daraus gezogen habe oder daraus ziehe, nicht mehr haben. Und wir helfen den Leuten halt damit, dabei rauszufinden, wo kommt das eigentlich her.
Erarbeitet ihr dann auch den Zweck der Führung mit den Leuten? Also warum brauche ich Führung überhaupt? Und auch welche Rolle ich innerhalb dieser Führung einnehme? Also du hast jetzt gerade sehr viele tayloristische Elemente auch so ein bisschen angesprochen. Ich gebe halt gewisse Dinge vor. Das sind so diese typischen Managementprozesse.
IT-Ausfälle sind teuer. Der letzte globale Zusammenbruch am 17. Juli kostete laut The Guardian Unternehmen mehr als 5 Milliarden Dollar. Die Lösung? Business Continuity Management. Melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar von Seibert Media am 24. September an und lerne, wie du dein Unternehmen krisensicher machst. Erfahre, wie du Ausfallzeiten minimierst, Datenverluste verhinderst und schnell wieder handlungsfähig wirst. Infos und Anmeldung in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ich beschreibe halt alles in einem Prozess. Ich gebe sozusagen 1000 Richtlinien vor, damit ich sozusagen dem Mitarbeitenden relativ starr in eine Richtung lenke, wo ich denke, dass der nur dann gute Arbeit leisten kann, wenn er sich an all diese Aspekte zum Beispiel dran hält. Kleiner Spoiler, funktioniert nicht so wirklich gut, aber anderes Thema, glaube ich, da können wir eine eigene Podcast-Folge zu machen. Das heißt, erarbeitet ihr auch so ein bisschen mit den Leuten, dass sie verstehen, okay, was bedeutet Führung denn eigentlich? Oder ist das für die meisten eigentlich schon klar, die zu euch kommen?
Kannst du das vielleicht ein bisschen ausweiten, was du damit meinst? Also was bedeutet?
Also mit welchem Führungsverständnis kommen die Leute auch zu euch? Also was erwarten sie von Führung? Geht es da mehr so um diese tayloristische Führung noch für die Leute? Bedeutet Führung eher so in dem Thema New Leadership auch? Sind so Aspekte wie verteilte Führung schon bekannt? Also es gibt ja auch nicht nur eine Führungsaufgabe, sondern es gibt ja, je nachdem, wie man jetzt so glauben mag oder welchem Muster man jetzt gerne folgt, 5 bis 10, 20 verschiedene Führungsaufgaben, die man jetzt zu erledigen hat, von ganz klassischer fachlicher Führung, Personalführung etc. Und es gibt ganz viele kleine Bausteine, die man runterbrechen kann. Und Führung findet ja eigentlich jeden Tag in irgendeiner Form statt, in jeder möglichen Aufgabe, also überall statt. Wenn man das erstmal aufsplittet, merkt man ja auch, dass das häufig gar nicht eine Person alleine leisten kann, weil es eben so viel ist und so komplex ist. Und vor allem, dass eine Führungskraft dann auch gar nicht mehr operativ eigentlich mitarbeiten kann, sehr häufig ja auch. Es gibt sozusagen ja ganz viel Verständnis hinter der Führung allgemein oder wie man Führung versteht, nach welchem Zweck man auch führt. Ist das etwas, womit ihr sozusagen als Basis anfangt, damit die Leute verstehen, warum sie überhaupt an der Selbstführung arbeiten müssen?
Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich würde sagen, die meisten Anfragen, die wir kriegen oder die meisten Führungskräfte, mit denen wir arbeiten, denen ist sehr klar bewusst, dass sie sich also an der Selbstführung arbeiten müssen. Also ob sie es Selbstführung nennen oder nicht, sei mal dahingestellt, das ist halt unser Wort, aber den meisten ist bewusst, dass die Arbeit so viel ist oder die Verantwortlichkeiten so viel sind, dass sie es nicht weiter skalieren können oder dass sie es nicht weiter schaffen können, wenn sie nicht an sich selbst arbeiten, sage ich mal. Also das Bewusstsein ist auf jeden Fall schon da, deswegen ist es dann, klar, dann gibt man halt noch ein paar Beispiele, an denen man es festmachen kann, aber es ist eigentlich schon immer sehr klar da, das Bewusstsein dafür, dass an der eigenen Person, sage ich mal, gearbeitet werden muss.
Wie lange arbeitet ihr mit den Leuten an dem Thema Selbstführung? Sind das so Ein-Jahres-Coachings, sind das so Never-Ending-Dinger? Also wie läuft sowas ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Kommen die Leute hin, sagen so, hey, ich habe exakt genau dieses eine Problem mit der Selbstführung? Oder kommen die Leute eher hin, sagen so, hey, ich merke, ich habe ein Problem mit der Selbstführung, und dann erarbeitet ihr eigentlich erstmal auf der grünen Wiese, wohin die Reise geht und wie lange diese Reise auch dauert?
Die meisten Programme machen wir als Teil von sowieso existierenden Leadership-Development-Programmen in Firmen oder so. Bei den meisten Firmen, die zu uns kommen, ist es so, es gibt eh schon ein Budget für Leadership-Training oder für Weiterentwicklung der Personalleitung oder alles in die Richtung, und dann slotten wir uns da rein. Also dann sagen die, ja, wir machen jetzt, es gibt jetzt dieses Budget für 3 Monate oder für 6 Monate, und dann überlegen wir uns mit denen, wie wir das dann passend dazu machen können. Weil das Problem ist ja auch, man kann nicht einfach sagen, so 2 Tage die Woche könnt ihr euch jetzt Zeit nehmen, um euch mit selbst zu beschäftigen, sondern der Betrieb muss ja auch weitergehen. Das heißt, wir finden dann immer eine Lösung, die halt dazu passt. Ich würde sagen, also das ist so die eine Kategorie. Eine interessante andere Kategorie sind dann nicht, sag ich mal, Führungskräfte oder Gruppen von Führungskräften im gleichen Unternehmen, sondern Runden mit Geschäftsführern aus verschiedenen Unternehmen. Weil die sind nochmal ein bisschen heißhungriger. Weil die wissen halt, sie haben die Verantwortung für das Unternehmen und wissen genau, ich brauche noch irgendwas, was mich effektiver macht. Und das muss bei mir selbst sein, weil ich habe die fachlichen Kompetenzen. Also ich könnte alles selber machen, alles im Prozess, wenn ich es machen wollte, aber es skaliert halt nicht. Und die haben dann individuellere Ansprüche, sage ich mal. Also die haben sich auch schon sehr viel mit sich selbst beschäftigt und wissen auch sehr klar, in dem Bereich brauche ich mehr. Wohingegen das dann bei den Führungskräfteentwicklungsprogrammen, die wir dann in die Firmen integrieren, etwas genereller ist, sage ich mal, damit die halt aus allen Bereichen was mitnehmen.
Sind das dann sehr praxisbezogene Weiterentwicklungen? Also geht ihr dann wirklich hin, One-on-One-Coaching im Zweifel? Oder sind das auch sehr viel asynchrone Arbeiten, die die Leute machen können?
Es ist eine Mischung aus beidem. Typischerweise haben wir wöchentliche oder alle 2-wöchentliche Workshops, wo wir dann halt mit den Leuten zusammen praktische Trainings machen oder also ein bisschen Inhalte vermitteln, praktische Trainings machen und die Leute aber auch dann sehr schnell in Breakouts schicken. Weil was am meisten hilft, ist der Dialog mit einem anderen, der ungefähr auf der gleichen Ebene arbeitet. Also haben wir die Erfahrung gemacht, dass das typischerweise am meisten bringt. Weil oft ist es auch so, dass die Führungskräfte in Unternehmen, die wurden halt zur Führungskraft und die haben, sage ich mal, keinen immer spontan, mit dem sie einfach über das Problem reden können. Weil die Leute, die, sage ich mal, ihnen zuarbeiten, die möchte man ja auch nicht mit Führungsproblemen belasten. Also es ist ja dann der falsche Ort, sage ich mal. Und das hilft den Leuten am meisten, dieser Dialog. Und zusätzlich haben wir natürlich dann auch zusätzlich haben wir eine Plattform, mit der die Leute sich dann asynchron noch fortbilden können. Das heißt dann mehr Inhalte, auch Journaling-Prompts. Also wir geben reflektive Fragen in jedem der Module, die wir haben. Und wenn das dann beantwortet wird, dann können Leute auch nach Coach-Feedback fragen, asynchron. Also die können dann sagen, das habe ich hier reflektiert zu mir selber. Also die Fragen sind auch nicht generisch, also es ist nicht so wie ein Test in der Schule, sondern die Fragen sind dann immer zum Beispiel bei der Selbstführung, sucht ihr am Anfang ein Verhaltensmuster oder ein Denkmuster bei dir selber, mit dem du vielleicht nicht ganz so zufrieden bist. Und dann sind die reflektierenden Fragen darauf ausgerichtet, tiefer da reinzugehen. Und wenn die Leute dann wollen, bekommen sie von einem unserer Coaches Feedback auf das, was sie geschrieben haben und so ein bisschen, in welche Richtung geht es weiter.
Wie lange machen die Leute das? So im Durchschnitt ungefähr?
3 bis 6 Monate.
Wie lange sollten Sie es am besten tun?
Persönlichkeitsentwicklung? Ihr Leben lang.
Ja. Gut, das steht außer Frage. Aber denkst du, so in 3 bis 6 Monaten kriegt man schon ausreichend, sag mal, Veränderungen mit und Veränderungen hin, um dann auch einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen?
Ich denke, 3 ist auf jeden Fall das Minimum. Es dauert halt ein bisschen, bis sich auch ein Verhaltensmuster ändern kann. Also das passiert nicht, indem ich sage, ich will das jetzt ändern und dann ändere ich das, sondern es ist halt ein großer Prozess, weil viel aufgedeckt werden muss. Das ist auch bei, wenn man jetzt nicht vertikale Entwicklung, aber wenn man allgemein eine Angewohnheit verändern möchte, dann ist es auch am besten, die durch eine andere Gewohnheit zu ersetzen, die man dann anstelle der schlechten Gewohnheit, sage ich mal, substituieren kann, weil sonst ist einfach immer noch das Craving da nach irgendwas, aber es wird nicht bedient und dann fühlt man sich schlecht.
Ja, ich glaube, was du meinst. Vielleicht noch eine Abschlussfrage zum Thema Selbstführung und dann lass uns mal den nächsten Themenkomplex angehen. Spiegeln dir die Leute nach einer gewissen Zeit auch wieder, was es ihnen gebracht hat? Also kommt da niemand so nach einem halben Jahr auf dich zu und sagt so, hey, danke nochmal, übrigens folgende Selbstentwicklung habe ich auch durchgemacht?
Auf mich persönlich jetzt nicht immer, weil ich der Softwareentwickler in der Runde bin. Aber generell kriegen wir genau das Feedback, ja. Und wie du auch gesagt hast, dann nach längerer Zeit, also nach 3 Monaten, bei den Leuten muss es sich auch erstmal einsetzen, dass sie merken, das hat was gebracht und dann auch den Effekt und das Ergebnis oder was war die Änderung und was war das Ergebnis, das dann zu verbinden, um zu sehen, die Schritte, die ich gemacht habe mit ShiftSpace zum Beispiel, die haben dann dazu geführt, dass ich das Verhalten geändert habe. Das braucht ja eine Weile. Aber wir kriegen auf jeden Fall das Feedback, dass diese Sachen den Leuten dabei geholfen haben, ja. Mhm.
Der zweite Aspekt, den du genannt hast, war Multiperspektivität. Mhm. Du musst den Begriff einfach nochmal kurz erklären.
Sperriger Begriff.
Genau, sperriger Begriff. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist es genau?
Genau, da geht es darum, die Perspektiven von verschiedenen Leuten zu sehen, zu verstehen, also auch empathisch dem gegenüber zu sein, also nicht einfach nur zu sagen, ich habe das gehört, sondern das wirklich zu verstehen. Und dann dadurch, dass man die Perspektiven integriert, dann eine gefestigtere oder begründetere Entscheidung treffen kann hinterher.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur Empathie für den anderen zu haben.
Ja, ein bisschen mehr als Empathie.
Folgt ja auch so, ich habe vor etlichen Jahren mal so einen HBDI-Kurs gemacht, wo man ja diese Einteilung in Rot, Grün, Gelb, Blau da so ein bisschen hat, wo in diesen verschiedenen Quadranten haben wir so ganz viele Tests machen müssen, so ganz viele Fragen an dem Tag beantwortet und immer wieder auch mal so kleine Intros von der Coachin an dem Tag bekommen. Und am Ende war man immer in einem dieser Quadranten so ein bisschen zugeordnet. Jetzt weiß ich die Farben nicht mehr genau, was bedeutete, aber ich glaube, ich war in diesem blauen Bereich, wenn mich nicht irre, sind eher so die etwas rationaleren Menschen, die eher so mathematisch an bestimmte Probleme herangehen und jetzt nicht so ganz so emotional sind vor allem. Und dann gab es, glaube ich, so diesen Game-Bereich, das war eher so dieser künstlerisch aktive Bereich, sind dann eher so Designer, Designerinnen eher gewesen. Man hat schon ein bisschen so gemerkt, dass die Rollen, also wir waren, glaube ich, über 10 Leute, man hat schon gemerkt, so je nachdem, welche Rolle man hat, stand man dann auch nachher so ungefähr in diesem richtigen Quadranten. Damals habe ich noch technisches Consulting gemacht. Es hat dann auch irgendwie gepasst, in diesem blauen Quadrat zu landen. Gerade wenn man die Kunden auch so dazu berät, gerade so sehr technisch.
Schön, dass du es den richtigen Quadranten nennst.
Ja, also vielleicht richtig ist auch falsch. Aber was mir zumindest damals geholfen hatte, war nicht nur zu verstehen, wo ich stehe. Das war mir schon irgendwie so unterbewusst so ein bisschen klar. Aber auch zu merken, wo steht denn der andere eigentlich, mit dem ich tagtäglich zusammenarbeite? Weil der stand nicht bei mir mit dem Quadranten mit drin. Und der Test hatte damals zumindest auch nicht nur eine Beschreibung von sich selbst sozusagen, sondern auch eine Beschreibung des jeweiligen anderen, also wie der die Welt sieht oder sie die Welt sieht, wie diese Person an Probleme herantritt, wie sie Aufgaben meistert und auch vor welchen Herausforderungen die Person steht. Das ist vielleicht auch hier und da ein bisschen Schachteldenken und so weiter, ein bisschen verallgemeinert, aber es hat mir zumindest damals so ein bisschen die Augen geöffnet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Person aus dem Game-Bereich zusammenarbeite, dass ich zum Beispiel mit dieser rationalen Art, wenn jemand sehr künstlerisch und kreativ unterwegs und eher so Freigeist ist, nicht so wirklich gut vorankomme. Hätte man vorher auch schon logisch vielleicht drauf schließen können. Aber zumindest waren da so ein paar sehr konkrete Handlungsanweisungen mit drin. Also stecken da solche Aspekte in diesem Multiperspektivität mit drin?
Die stecken da natürlich mit drin. Wie du sagst, ist natürlich dann eine bestimmte Art von Schachteldenken, wie du es genannt hast. Aber das soll gar nicht, ich meine das gar nicht abwertend, weil der Nutzen ist ja sehr klar. Mhm. Also der Nutzen, gerade wenn jemand sich noch nicht sehr viel damit beschäftigt hat, dass jemand vielleicht überhaupt eine andere Perspektive haben kann als die eigene. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber es ist halt einfach so, je nachdem, welche Stadien man halt durchlebt, dann ist das ein super Einstiegspunkt. Also wie hast du es genannt?
HBDI hieß das, glaube ich. Ich kann es mal in den Shownotes verlinken.
Vielleicht kenne ich es als DESG, da war es dann dominant.
Das kann auch sein. Es gibt, glaube ich, sehr ähnliche Modelle, die es immer wieder so ein bisschen hervorrufen. Also mir hat es damals zumindest auch gebracht, dass gerade wenn man zum Beispiel so Konzepte erarbeitet gemeinsam und dann oder wenn man so Stakeholder-Management, also es kommt ja immer wieder vor. Und wenn ich jetzt mal Stakeholder-Management betreibe und jetzt so Worst-Case-Szenario, ich habe aus jedem Quadranten einen vor mir sitzen, dann weiß ich halt, dass eine Argumentationskette, eine Erklärung eines gewissen Themas gar nicht ausreicht, weil ich die definitiv nicht alle abholen werde dadurch, weil der eine reagiert halt total emotional, der andere braucht Zahlen, Daten, Fakten, während der andere halt ein Bauchmensch ist. Also jetzt mal sehr vereinfacht aus, es gab noch 1000 kleine Faktoren, die damit beschrieben waren, wie jemand darauf reagiert, wo ich sozusagen, wenn ich nur meine Sprache spreche, dann werde ich die nicht abholen, dann werde ich die nicht begeistern. Das passt ja dann auch im Vertrieb, im Marketing, wenn ich Marketing nach außen mache, dann spreche ich halt auch nur einen von diesen 4 Zielgruppen praktisch letztlich an. Das kann man wahrscheinlich jetzt auch in ganz vielen verschiedenen anderen Schachteln aufteilen, wenn man möchte, wahrscheinlich gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Aber ich fand das sehr interessant, weil ich das erste Mal so drüber nachgedacht habe, okay, es bringt einfach gar nichts, nur meine Welt zu beschreiben, sondern ich muss mich eigentlich in die Person gegenüber versetzen, was der gerade oder was sie gerade denkt, was für Anforderungen sie hat und vor allem, wie sie auch Entscheidungen trifft.
Wie bewusst machst du das? Also wenn du, wie du jetzt sagtest, du willst irgendwie eine Entscheidung vielleicht verkünden oder wie bewusst bist du dir in dem Moment?
Also eher so ein bisschen unterbewusst. Es ist mehr so etwas, wo man halt versucht, darüber nachzudenken. Es ist ja auch, also ich kann ja auch nicht auf die Person zugehen und sagen, hey, in welchem HBDI-Quadranten stehst du denn? Wie muss ich dich jetzt bitte abholen? Das sagt einem ja im Zweifel auch keiner, sondern das ist etwas, wo man ja auch das Ganze herausfinden muss. Was ich eher versuche, ist, erstmal die Person kennenzulernen, um so eine gewisse Einschätzung auch zu bekommen. Wie tickt diese Person? Was erwartet diese Person? Ist das jemand, der eher so ein Bauchmensch ist, eher so ein rationaler Mensch ist? Ist derjenige technisch visiert, etc.? Um einfach so ein, ich glaube, ich kriege dann so ein ganz gutes Bauchgefühl für so eine Person nach so ein paar Minuten, wie sie so ungefähr tickt. Und darauf hingehend versuche ich dann auch entsprechend meine Argumentation so ein bisschen auch anzupassen. Das klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen negativ, aber es geht mehr so ein bisschen darum, auf welcher Flughöhe man dann halt eben auch redet. Also wenn ich jetzt einen Techniker vor mir sitzen habe, der sehr rational denkt, und das kriegt man ja meistens auch relativ schnell raus, dann geht man natürlich sehr schnell in die Tiefe und spricht über sehr technische Details und begeistert man dann auch, ob man, weiß ich nicht, eine Schraube 10 mm oder 12 mm da reindreht, während es andere Menschen halt so gar nicht interessiert und sagt halt so, ja, wie sieht denn das Gesamtding eigentlich aus und welche Farbe hat denn das jetzt eigentlich? Das interessiert mich eigentlich nur. Und das ist etwas, wo ich mich zumindest auf meinen Bauch drauf verlasse, aber zumindest immer wieder mal an dieses Muster auch denke, dass die anderen Leute anders denken, anders entscheiden. Also ich glaube, das Entscheiden ist ja auch, und das ist auch beim Führungsstil ja auch so, die Leute führen anders, sie entscheiden anders, für sie sind auch teilweise andere Werte dann wichtig in dem Moment. Für den einen ist halt eher so die harten Fakten dann wichtig, dass es eben, oder für den anderen ist wichtig, dass wir alle gemeinsam dafür sind, für den anderen ist eher wichtig, dass das Bauchgefühl bei allen irgendwie stimmt, dass es kein Veto gibt. Es gibt ja so ganz viele verschiedene Muster ja dann auch und dann merkt, und dann ist das auch okay, gerade wenn man so ein Team dann auch hat, wenn jeder auch anders tickt, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, transparent zu machen. Wie tickt man, wie entscheiden wir, wie wir entscheiden? Das finde ich immer so, ist eigentlich die spannendste Frage, die man einem Team stellen kann. Häufig wird immer so diese Frage gestellt, wer entscheidet denn? Und wie kommen wir vielleicht zu einer Entscheidungsfindung? Aber wie wir überhaupt zu diesem ganzen Prozess kommen, das wird sehr häufig gar nicht thematisiert. Weil da kommt es dann sehr häufig auf, diese verschiedenen Emotionalitäten und Perspektiven und menschlichen Bedürfnisse, die Leute so haben. Weil der eine sagt so, ich habe jetzt keinen Bock, 2 Wochen zu analysieren, das kann ich aus dem Bauch heraus entscheiden und der nächste das und jenes und so weiter. Und da merkt man dann sehr schnell, ob man auch zusammenpasst und wie man eben auch alle diese Bedürfnisse letztlich erfüllen kann. Und Empathie ist da, glaube ich, ein sehr starkes Mittel, nicht im Sinne von, dass ich genau weiß, was der andere wirklich braucht, sondern zumindest Verständnis zu haben, dass der andere etwas anderes braucht.
Du sagtest eben, das hat so ein bisschen eine negative Konnotation unter Umständen. Willst du es ein bisschen
entpacken? Ja, also man driftet ja dann so schnell ab, so in so NLP-Richtung, dass man sagt so, hey, ich kann den anderen lesen und dann kann ich sozusagen auch genau das sagen, was der andere hören will. Da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil darum geht es ja gar nicht. Also es geht nicht darum, das dem anderen so zu präsentieren, dass er sozusagen immer zunickt. Also gerade im Vertrieb hat das ja auch so eine negative Ader auch mit dabei, so finde ich persönlich zumindest. Und da bin ich zumindest sehr vorsichtig. Es geht mehr darum, offen mit den Leuten auch zu reden. Und gerade wenn man ja auch an einem Tisch sitzt auf Augenhöhe, dass wir beide halt auch auf einen Nenner am Ende des Tages kommen und eben nicht miteinander vorbeireden. Und da muss die andere Person sich ja auch genauso in mich reinversetzen. Da geht es viel dann auch darum, einfach offen darüber zu reden, was erwarte ich jetzt gerade, was hätte ich vielleicht auch erwartet, wenn Dinge schon passiert sind. Und auch zu erklären, wie man die Welt vielleicht gerade sieht, damit die andere Person auch darauf partizipieren kann. Und das geht natürlich nicht in die eine Richtung, sondern natürlich in beide Richtungen.
Ja, bin bei dir. Mir ist jetzt gerade der Name entfallen, aber es gibt so dieses, sag mal den Namen von dem Modell.
HBDI.
Ne? Es gibt, was du eben sagtest, es ist ja nicht nur wichtig, wo die einzelne Person steht, sondern auch, welche Mischung aus Persönlichkeiten verträgt sich gut. Ich glaube, das ist ja auch damit in dem Katalog mit drin, sage ich mal.
Genau, war damals auch mit dabei. Wer kann bei welchen Art Aufgaben gut zusammenarbeiten?
Ja. Oder wie viele Leute aus der Kategorie kann man vertragen oder wie viele stehen sich nur im Weg herum. Und das gibt's auch, jetzt fällt mir gerade der Name leider nicht ein, vielleicht können wir es dann in die Shownotes mit einbetten oder so, aber es gibt auch für solche Teamdynamiken gibt's auch ein Modell, mit dem wir schon einige Male gearbeitet haben. Und da geht's darum, auch Leute einzuordnen und zwar gibt's gerade bei Diskussionen zum Beispiel oder vielleicht denkt man sich gerade oder man ist in einem Meeting, man muss über was Neues nachdenken. Und dann gibt es immer Leute, die Ideen vorbringen. Es gibt Leute, die gerne folgen. Es gibt Leute, die gerne dagegen sind. Was heißt gerne, aber es ist halt so eine Intuition. Und Leute, die halt vielleicht mehr so von außen drauf schauen. Und das haben wir auch für unser eigenes Team gemacht. Und das hat uns sehr geholfen zu verstehen, warum manchmal Konversationen einfach im Nichts verpuffen oder warum wir nicht weiterkommen. Weil wir bestimmte Facetten davon hatten, die dann einfach überbesetzt waren oder unterbesetzt waren. Und das Interessante daran war aber, dass das Modell auch Unterschieden hat in Low Stakes und High Stakes. Weil zum Beispiel für mich als Person, wenn für mich eine Situation High Stakes ist, also wenn sie für mich wichtig ist, wenn sie mich sehr bewegt, dann habe ich sehr schnell eine Opposing View, also eine gegengerichtete View. Dann will ich sehr schnell die Gründe finden, warum etwas nicht funktioniert oder warum etwas schlecht ist. Da bin ich dann sehr gut darin. Wohingegen, wenn etwas für mich Low Stakes ist, dann bin ich eher ein Bystander. Dann ist es so, ja, wir können das machen oder wir können das machen, aber ist mir im Endeffekt auch egal. Also was ihr sagt, da bin ich mit dabei. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also diese Dynamik dann, um das Team, also die komplette Teamdynamik und dann zu verstehen oder halt einfach dieses Bewusstsein dafür zu schärfen. Also viele Teams haben vielleicht, wie du jetzt, du hast gesagt, du hast so ein Bauchgefühl vielleicht, wie jemand tickt, aber das halt transparent zu machen, auch für die Leute, die das Bauchgefühl vielleicht nicht haben, das hilft sehr stark oder hat uns sehr stark geholfen.
Ja, ich glaube, wenn man da so an High-Performing-Teams denkt, ist das ein Aspekt, wo man auf jeden Fall viel mehr Energie rein investieren sollte. Einfach Verständnis füreinander, Entscheidungsfindungsprozesse, also diese ganzen Führungsaufgaben im Endeffekt, jetzt mal unabhängig davon, wie man sie kategorisiert, die sollte man eigentlich alle mal ansprechen innerhalb des Teams. Und ich glaube, da passt der Aspekt Multiperspektivität sehr, sehr gut rein, weil jeder bringt eine andere Perspektive mit rein, jeder bringt ein anderes Bauchgefühl auch mit rein, einen anderen Entscheidungsfindungsprozess mit rein. Ich bin auch mal so jemand, wenn du mir jetzt irgendwie Statistiken auf den Tisch legst zu Entscheidungsfindungsprozessen und so weiter, da bin ich dann auch sehr schnell in so einem Game-Training so, ja klar, guck mal, die Zahl sieht so aus, super, das muss ja genauso sein. Das funktioniert bei komplizierten Problemen auch ganz gut, da kann man mich dann noch super überzeugen, weil ich ja dann aufgrund dieser rationalen Art auch perfekt da so reinpassen, das Muster. Ich weiß aber auch, dass das in der komplexen Welt halt totaler Humbug ist, weil das in der komplexen Welt nicht funktioniert. Weil ich kann da noch so schöne Zahlen aufbereiten, ich kann noch so schöne Statistiken machen, die können halt innerhalb von 5 Minuten halt in sich zusammenfallen. Und es gibt gewisse Dinge, gerade unter Ungewissheit, die ich ja gar nicht analysieren kann. Ich weiß nicht, wie die Welt teilweise morgen aussieht in gewissen Umständen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt an den Telekom-Manager denke, der mit der SMS bestimmt noch ganz viel Geld verdienen wollte und dann kommt von jetzt auf gleich halt plötzlich der Internetausbau aus und dann kommt halt so jemand um die Ecke wie WhatsApp und dann ist das ganze Geschäftsmodell tot. Aber ich komplett tot. Es hat zwar einen kleinen Moment gedauert, bis es eigentlich komplett gegen Null ging, aber das kam halt. Und das hat er bestimmt auch nicht hervorgesehen. Das konnte ihm auch bestimmt keiner mit Zahlen, Daten, Fakten in irgendeinem Meeting belegen. Das heißt, egal was der halt vorher da auf dem Tisch gelegen hatte und entschieden hat, wie stark da noch investiert wird in die Technologie, das hatte alles seine Grenzen, bis die Disruption halt gekommen ist.
Das ist interessant, das Beispiel, weil da dann auch das Thema Identität mit reinfließt. Also was ist meine Identität? Ja, was gibt mir das Gefühl, dazuzugehören? Und für den Manager, der wird wahrscheinlich, vielleicht haben ihm sogar Leute gezeigt, dass das kaputt gehen wird. Vielleicht sogar schon sehr lange. Aber wenn er jetzt das akzeptieren würde, dann ist ja sein ganzes Leben oder eine große Teil seines Lebens, die er halt Manager geworden ist, von der SMS-Division, sage ich mal, dann ist das ja weg plötzlich. Das heißt, seine Identität ist bedroht in dem Fall tatsächlich.
Ja, was würde das auch da reinpassen dann? Also wie sieht man sich selbst in so einem wachsenden System?
Auch. Also es ist nicht immer einfach, die Sachen genau einem von den Unterpunkten zuzuweisen. Aber wie sehe ich mich selbst, ist natürlich eine Perspektive. Das Interessante ist auch, es gibt auch nicht nur bei der Multiperspektivität, also wir unterscheiden da dann auch in die erste, die zweite, die dritte und die vierte Person tatsächlich. Und die erste ist halt, was denke ich über etwas? Und die zweite wäre, was denkst du über etwas? Aber vielleicht habe ich gar nicht die richtige Meinung dazu. Vielleicht weiß ich gar nicht genug über dich, was du wirklich denkst. Und dann habe ich tatsächlich nur eine erste Perspektive auf deine Perspektive. Und das ist auch nochmal wichtig zu entscheiden. Und also ich sagte ja auch gerade, es gibt die vierte Perspektive. Die vierte ist dann oft die Muster erkennt. Also es ist jemand, der von, die dritte ist auch schon der Beobachter, der zum Beispiel sieht, immer wenn ich mich mit der Person unterhalte, dann passiert irgendwie das Folgende. Dann gibt es folgende Verhaltensmuster. Und die sehe ich vielleicht selber nicht, wenn ich in dem Moment bin. Aber zu wissen oder zu verstehen, es gibt diese dritte Perspektive und wir helfen den Leuten dann dabei, die aktiv und bewusster öfter einzunehmen. Und dadurch sehen sie dann in bestimmten Konversationen, auch nicht mit jedem, weil ob ich mich jetzt mit dir unterhalte oder mit einem Freund oder mit meiner Mutter, komplett andere Dynamiken. Und manchmal bin ich so in die Dynamik halt reingesogen, dass ich, wenn ich von der eigenen Perspektive draufschaue, gar nicht sehe, was läuft da gut oder falsch oder was sind Sachen, die sich immer wiederholen.
Ja, auch welche Art Mensch ich dann gerade so bin, ne? Wie ich Entscheidungen treffe. Das ist innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises, ja. Auf der Arbeit komplett unterschiedlich teilweise. Auch wenn man das vielleicht gar nicht so persönlich merkt, aber das ist einfach
oder will.
So. Oder auch merken will, das kommt noch mit dazu am Ende. Ich glaube, wenn man das von außen gespiegelt bekommt, merkt man es dann immer sehr deutlich oder kriegt es dann mal auch ein bisschen mit. So, ihr merkt, wir haben ganz schön viel zu reden. Wir sind auf jeden Fall noch nicht am Ende. Wir freuen hier gerade so einen Cut rein, weil wir gemerkt haben, dass wir da noch ein bisschen länger gesprochen haben, der Martin und ich. Es kommen noch ganz viele Informationen hinten dran. Ihr werdet nächste Woche schon direkt Teil 2 auf jeden Fall dazu hören. Wir haben es ja schon aufgenommen, also jetzt, wo ich hier gerade rede, weiß ich schon, was wir alles besprochen haben. Wenn euch die Folge bis hierhin schon mal gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast einmal auf eurer gängigen Plattform bewertet. Falls ihr uns live gesehen habt, werdet ihr merken, wir saßen hier ein bisschen im Warmen heute. Aber wir haben es ganz gut gemeistert jetzt nach den anderthalb Stunden. Wenn ihr Feedback habt, schreibt mir doch einfach gerne mal an modernwork@seibert.group. Und vielleicht habt ihr das Programm von Martin auch schon durchlaufen, dann könnt ihr da auch sehr gerne einmal Feedback zu abgeben. Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall noch ein paar mehr Informationen reinverlinken, die wir im Teil 2 auch ansprechen. Da könnt ihr euch schon mal so ein bisschen auf die nächste Folge, nächste Woche vorbereiten, wenn ihr wollt. Und die Kontaktdaten von Martin werden wir auch verlinken, dass ihr da auch schon da einmal Kontakt zu ihm aufnehmen könnt, wenn ihr wollt. Martin, ich sag schon mal recht herzlichen Dank. Nächste Woche geht es direkt wieder weiter. Und ja, euch da draußen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Danke dir auch, Florian. Bis dann.